Jesus, ich danke dir, dass du wirklich gut bist zu uns, dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben, dass du eine gute Perspektive hast über unserem Leben. Und manchmal sehen wir es, manchmal sehen wir es nicht, manchmal fühlen wir es und manchmal bekennen wir es auch einfach, dass du einen guten Plan hast, eine gute Zukunft und eine gute Perspektive. Und das möchten wir glauben von ganzem Herzen. Amen. Yes. Darf ich den Platz nehmen? Hey, schön sind ihr da. Wir sind ja in dieser Bible-Book-Serie, wo wir schon bereits im 8. Jahr drin stecken und immer so Ende Juni, Anfang Juli so 3 bis 5 biblische Bücher zusammen anschauen, einfach eine pro Sonntag. Und wir schliessen heute das Alte Testament ab. Also wir sind durch das ganze Alte Testament, mit Ausnahme von 2, 3 kleinen Propheten, die wir weggelassen haben, und kommen zum Buch Maleachi. Und ich habe so den Untertitel gewählt von diesem Buch: Wie konnte es nur so weit kommen? Das ist vielleicht die Frage, die sich die Italiener gestern gestellt haben. Ich habe noch ein bisschen googelt in den Medien, italienische Medien und so weiter. Und die Italiener haben auch so die Frage, oder, hey, was ist mit uns passiert? Dass eine kleine Fußballnation wie die Schweiz eigentlich so dominieren kann. Wie ist es nur so weit gekommen? Und vielleicht kennst du die Frage auch aus anderen Bereichen. Vielleicht schaust du manchmal, weiss auch nicht, in deinen Arbeitsplatz rein, in dein Team rein und denkst, wie hätte es nur so weit kommen können? Vielleicht schaust du sogar in deine Ehe rein oder in deine Familie und du denkst, wie hätte es nur so weit kommen können? Ich habe, als wir es vorbereitet haben, die Celebration mit dem Marc zusammengeredet, der mit mir da moderiert hat. Und deine Mutter hat sicher ab und zu in deiner Jugendzeit auch gedacht, wie hätte es nur so weit kommen können? Oder? Du hast es auch schon erzählt von deinen Drogenzeiten und so weiter. Und Trudi, deine Mutter, hat sicher ab und zu gedacht, wie hätte es nur so weit kommen können? Und das ist eine Realität, die wir oft haben in unserem Leben, dass sich etwas anderes entwickelt, als wir uns wünschen. Und es geht ja nicht nur immer um die anderen, um unsere Arbeitskollegen, um unsere Ehefrau oder um unsere Kind oder wer auch immer, sondern oftmals geht es ja auch in unser Leben. Wo wir vielleicht irgendeinen Bereich anschauen, wo wir merken, wir haben Sucht nicht überwunden oder es wird etwas immer schlimmer und wir fragen uns, wie hätte es nur so weit kommen können? Und das ist die Frage, die Maleachi sich auch stellt. Das letzte Buch vom Alten Testament, es spielt 100 Jahre später oder ein bisschen weniger, 80 Jahre etwa, nach der Rückkehr vom Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Das haben wir wieder angeschaut in dieser Serie. Viele biblische Bücher, vor allem Propheten, sind vor, während oder nach dieser Zeit von der babylonischen Gefangenschaft, wo das Volk Israel ihr Land verliert. Sie werden deportiert auf Babylon und kommen dann wieder zurück und bekommen nochmal eine Chance, ein Land neu aufzubauen. Und sie nehmen das an mit viel Drive und Energie. Der Nehemia baut die Stadt, wo wieder der Ezra ist der Schriftgelehrte, der Haggai, der Zacharia sind Propheten, wo das ganze Dynamische wieder startet und sagt, hey, jetzt wollen wir eine Nation werden nach dem Herz von Gott. Wir haben nochmal eine Chance bekommen. Und 100 Jahre später kommt der Maleachi, schaut das Volk hinein und sagt, wie um alles in der Welt hätte es wieder können, so wie kommen. Der Neustart ist komplett in die Hose. Vielleicht bevor wir reingehen, die Frage, die immer wieder kommt, wenn die Leute mich fragen, hey Joel, was ist eigentlich nach dem Maleachi? Ich meine, der ist 450 vor Christus. Und dann kommt irgendwann Jesus, Matthäus, das Evangelium, das Neue Testament. Was ist eigentlich in diesen 450 Jahren dazwischen? Wir haben keine biblischen Bücher. 332 vor Christus, also 100 Jahre nach dem Maleachi, kommt dann der Alexander der Große und erobert Israel. Israel verschwindet wieder von der Landfläche. 167 vor Christus gibt es dann die Makkabäer-Aufstände, wo Israel über Gewalt, über Krieg, ihr Land wieder zurückhält. Und 70 Jahre nach Christus unter dem Titus wird es wieder zerstört. Und 1948 wird es wieder gegründet. Also du merkst, da ist mega viel Bewegung drin, in dem Volk Israel. Also in Ägypten vermehrt sich das Volk, unter Mose wird es ein grosses Volk, mal stärker, mal weniger stark, unter dem David und Salomo Blutblütezeit. Dann wird es aufgelöst, dann wird es wieder gegründet, dann wird es wieder erobert, dann wird es wieder gegründet, dann wird es wieder aufgelöst. Und 1948 wird wieder gegründet. Also die Geschichte von auf und ab. Und gleich merken wir, es ist ein treuer Gott, der das durchzieht mit diesen Menschen. Und heute steht das Volk Israel wieder und ist wieder unter Beschuss. Maleachi wird uns nicht vorgestellt in der Bibel. Keine Ahnung, wer das ist. Es gibt 2 mögliche Interpretationen. Die eine mögliche Interpretation von Maleachi ist sein Name. Aber Maleachi im Hebräischen kann auch einfach bedeuten, der Bote. Also, dass es einfach ein Bote ist, der uns etwas zu überbringen hat. Der Maleachi läuft so ab, dass es 6 Dialoge gibt mit dem Volk Israel. Es gibt immer einen Dialog, Gott und Volk Israel. Und in diesen Dialog werden Fragen und Antworten gestellt, so wie man es auch kennt von Dialog. Und der erste Dialog, also der Maleachi fängt mal ganz gewinnend an. Ich habe euch immer geliebt, sagt der Herr zu euch, doch ihr erwidert, woran hätten wir denn deine Liebe zu uns erkennen können? Am Volk geht es nicht gut, da kommt der Prophet, sagt, Gott hat euch immer geliebt, und das Volk sagt, ja, woran sehen wir denn das? Schau es doch an, uns geht es ja nicht gut. Und vielleicht kennt ihr es von deinem Leben, dass die Frage manchmal auch kommt, hast du mich wirklich geliebt? Hast du mich wirklich auserwählt? Und dann gibt Gott eine Antwort, darauf antwortet der Herr, waren nicht Jakob und Esau Brüder, trotzdem habe ich Jakob geliebt, aber Esau von mir gestoßen. Ich habe mir ein Bild da gesucht von zwei Zwillingen. Kannst du es mal bringen? Genau. Ich habe es ganz ehrlich irgendwie so brutal gefunden, dass Gott eins geliebt und eins vor sich gestoßen hat. Und da habe ich so immer so zwei herzige Buben oder Mädchen gesehen. Ich dachte, das ist brutal, wenn man sich das vorstellt. Einer der geliebt, der andere vor sich gestoßen. Aber bei zwei Zebras bringe ich es noch einigermaßen übers Herz, den Gedanken. Oder? Das klingt irgendwie auch brutal. Wenn Gott sagt, der Jakob, euren Vorfahren habe ich geliebt, aber der Esau, der Vorfahren von den Philister und von den Edomiter und so weiter, den habe ich von mir gestoßen. Aber die Message ist klar, ich habe dich immer geliebt. Wir haben ja in diesem Jahr einen mega Segen mit Taufen. Wir haben bereits 15 Leute können taufen und wir sind mega einfach begeistert, was Gott alles tut. Und was wir gemerkt haben, immer wieder, wenn Taufe ist, dann kommen die Leute in Kämpfe und in Angriff. Und wir beten für sie, wir gehen mit ihnen den Weg und manchmal geht es gut aus und ab und zu gibt es auch Leute, die dann irgendwo wieder den Anschluss verlieren. Und ich habe letztes Mal einen Clip gesehen auf Instagram von einem Prediger und ich sage nicht, dass ich es genau gleich gesehen habe, aber ich habe den Gedanken spannend gefunden. Er hat gesagt, wenn du dich taufen lässt und es geht dir nachher schlecht, ist das ein gutes Zeichen. Warum? Weil dann entscheidet sich, ob du dich taufen lässt wegen Jesus, dann bleibst du nämlich dran oder wegen dir selber, dann gehst du nämlich auf. Und ich habe einen spannenden Gedanken gefunden, einfach in einer Zeit, wo du vielleicht merkst, ich fühle mich gar nicht mega geliebt, ich fühle mich gar nicht mega ausgewählt, meine Umstände im Volk Israel sind nicht mega positiv, einfach zu sagen, doch, ich mache es für Jesus, weil Jesus hat sein Leben für mich hergegeben und er liebt mich und er hat mich ausgewählt. Und das werde ich dir auch zusprechen. Vielleicht bist du eine Person, die manchmal in der Gesellschaft ein bisschen untergeht. Vielleicht bist du eine Person, die jetzt nicht ein blühendes Netzwerk hat an Freunden und so weiter. Aber Gott hat dich gesehen und der hat dich auserwählt. Und mit dem startet der Maleachi eigentlich mega, mega positiv. Und dann kommt der zweite Dialog. Ihr nennt mich euren Herrn, doch wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Und dann kommt wieder die Retourfrage vom Volk. Und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Also Gott sagt, hey, es ist keine Ehrfurcht da. Und das Volk fragt zurück, ja, wieso? Wieso kommt auf diesen Gedanken? Und da kommt eine Erklärung, wenn ihr mir als Opfer ein blindes Tier darbringt, denkt ihr, das ist nicht so schlimm. Und wenn es ein lahmes oder krankes ist, meint ihr, das macht nichts. Bietet ein solches Tier doch einmal eurem Statthalter an. Mich hat der letzte Teil, so ein bisschen die Kritik mit dem Statthalter, hat mich an Bellarmin erinnert. Lustig, wie es der Götti ist vom jüngsten Bruder Johnny. Der hat immer die Ansage gemacht in dieser Kirche, wo ich gross geworden bin. Und in dieser Kirche, ganz anders als bei uns, sind die Leute manchmal zu spät gekommen. Genau, kein Angriff. Genau. Und der ist immer so, er hat immer so alle Jahre hat er so seine typische Rede gehalten. Er hat moderiert, jeden Sonntag, der ist glaube ich gar nicht in die Ferien. Er hat immer gesagt, wenn heute der Bundesrat kommt, die kommen dir dann auch zu spät. Und wir alle, nein, beim Bundesrat nicht. Er hat gesagt, aber Gott ist doch wichtiger als der Bundesrat. Genau, ich kann nur sagen, so argumentiert der Maleachi auch, dass ich mir einfach irgendwie in den Sinn komme. Er sagt, oh Gott, wir bringen dir die Blinden und die Lahmen. Tiere, oder? Eigentlich macht es ja noch Sinn. Weil Tiere sterben ja sowieso, wenn man sie opfert. Du bist so ein Schafsbauer und du denkst, ja, die fitten Tiere, die muss ich behalten, muss ja meine Familie ernähren, aber da ist ein Blindes, ein Lahmes, das kann ich nicht brauchen, das bringe ich doch zum Tempel. Irgendwie, ich kann den Gedanken nachvollziehen, es stirbt ja sowieso, aber Gott sagt, hey, es geht um dein Herz. Wenn du mir ein Opfer bringst, dann bring mir reine Tiere. Und ihr habt angefangen, wo sind die Lahmen, wo sind die Blinden, wo sind die kaputten Tiere. Und du weißt, es ist einer fährt mal an und alle anderen denken, das ist noch ein guter Gedanke. Und das ganze Volk hat die kranken Tiere zu Gott gebracht. Und Gott hat das verletzt. Und er hat gesagt, wo ist dort die Ehrfurcht vor Gott? Wir machen uns erinnern an eine Geschichte von Leo Bicker, von unserem Leiter vom ISF Zürich. Der hat mal jemanden geheiratet. Und dann gibt es eine Hochzeitstorte, oder? Und am nächsten Tag hat er so den verpflüderten Rest von der Hochzeitstorte mitgebracht in die Kirche und gesagt, das könnt ihr essen, oder? Dann hat Leo die Torte genossen, wie er halt ist. Er ist ja grundsätzlich noch ein bisschen provokativer unterwegs als ich. Und hat es einer Person wieder in die Hand gedrückt. Und er hat gesagt, da ist das Haus von Gott. Und im Haus von Gott wollen wir das Beste und nicht die verpflüderten Reste von einer Hochzeitstorte. Da ist eine andere Person gekommen und hat eine kaputte Matratze gebracht. Er hat gesagt, du, für mich selber lange es nicht, aber im Kids-Bereich könnt ihr die Matratze sicher noch brauchen, da ist sie, oder? Da hat Leo die Matratze genommen, hat sie mit den Händen gedrückt und gesagt, da ist das Haus von Gott. Und im Haus von Gott bringen wir Gott das Beste. Und nicht eine kaputte Matratze, wo du einfach zu faul bist, zum Entsorgen. So hat es vielleicht nicht gesagt. Aber ich finde es, ja genau. Aber er hat es dann wieder zurückgegeben, oder? Aber es geht ja um den Wert, den man setzt, oder? Für Gott gebe ich mein Bestes. Und mich gibt es immer wieder Sachen, die mich einfach mega faszinieren, auch bei uns im ICF. Haben zum Beispiel gewusst, dass unsere Techniker schon am Morgen um 7 oder am Viertel ab 7 oder spätestens um 7:30 sind alle unsere Techniker da. Manchmal Multimedia-Techniker, der eine, zum Beispiel Thomas, der kommt manchmal schon um 6 Uhr am Morgen. Dass er alles parat macht, weil wir uns sagen, wenn ihr da seid, muss das Beste sein. Heute im ICF-Zug, wo wir ja auch leiden, das ICF-Zentralschweiz predigt einen Mann namens Carlo zum zweiten Mal. Und er hat letztes Jahr predigt, auch in der Bible-Book-Serie. Er ist so ein Sek-Lehrer und er hat gerne ein bisschen die schwierigen Themen. Da haben wir letztes Mal den Amos gegeben und diesen Sonntag den Malachi. Und dann habe ich ein paar Tage vor seiner ersten Predigt habe ich eine Sprachnachricht von 27 Minuten. Da habe ich gedacht, wow, neuer Rekord. Aber weißt du, was hat er gemacht? Der hat die ganze Predigt auf Sprachnachricht aufgenommen. Am Morgen um 5:30, bevor er arbeiten ging. Du siehst ja, wenn du das bekommst. Und das ist sein Herz. Er wollte es mega gut machen. Und ich habe die Predigt gelassen. Ich habe gesagt, es ist eine gute Predigt, aber die zwei Punkte die musst du noch ändern. Dann kommt es richtig gut. Und er hat genau die zwei Punkte noch ändern. Die Leute haben ihn gefeiert. Einfach, weil er ein Herz hatte von, hey, beim Reich von Gott gebe ich mein Bestes. Und das ist eine mega, mega wichtige Einstellung. Und die fehlt Gott in dem Volk Israel. Sie haben gesagt, wir tun schon opfern. Sie haben ja nicht geopfert. Sie haben auch ihre Schafe gebracht. Aber sie haben die Lahmen und die Blinden gebracht. Und das hat Gott kritisiert. Oftmals kommt der Malachi recht hin und her bei diesen Themen. Jetzt kommt der dritte Dialog und jetzt kommt ein komplett anderes Thema. Aber ein bekannter Vers kommt dann da bald noch. Nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben geschlossen habt und sie immer an eurer Seite waren. Ich meine, wir leben hier noch von einem anderen System als heute. Die Frauen haben sich nicht von den Männern scheiden, die Männer von den Frauen aber schon. Patriarchales System noch, das wir zu dieser Zeit. Und Gott greift das an und sagt, hey, ihr Männer, ihr verstoßt eure Frauen. Er nimmt die Frauen in Schutz und sagt, sie sind euch immer treu gewesen. Sie haben euch seit Jugendzeit haben sie gehabt und ihr verstoßt sie einfach. Und das ist so der dritte Punkt, den Gott kritisiert an dem Volk. Und dann heisst es, hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint. Und warum hat er das getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt, ich hasse Ehescheidung. Das ist ein ganz bekannter Vers aus dem Malachi. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Also der Approach geht da ganz klar an die Männer. Und das ist der bekannte Satz, den man vielleicht einmal wieder hört, so aus der Bibel, ich hasse Ehescheidung. Also das ist jetzt nicht nur in dieser Übersetzung, sondern auch im Hebräischen genauso das Wort hassen. Gott hasst Ehescheidung. Und Gott ist da mega, mega klar und mega scharf und sagt, hey, ihr Männer, ihr lauft euch eine Frau davon, ihr kündet ihnen, also ihr scheidet euch und Gott greift das an. Gell, wenn du so einen Vers hörst, du bist vielleicht da und da gibt es so viele Leute, die geschieden sind, denkst du, oh, jetzt kommt wieder die Kühlen, oder? Ich bin jetzt nun mal geschieden. Ich habe jetzt das auch gemacht, oder? Mein Gott sagt, ich hasse die Scheidung, aber Gott hasst auch ganz viele andere Schuld und Sünde. Und ich bin nicht geschieden, aber auch ich habe in meinem Leben Schuld auf mich geladen und Sünde gemacht, die Gott hasst. Gott liebt den Sünder, aber er hasst Sünde, oder? Das ist ja das, was wir immer wieder lernen, auch an unseren Get Free Days, an unseren Entdecken-Gott-Kurs und so weiter. Es geht überhaupt nicht darum, jemanden anzuklagen. Aber es geht darum, dass wenn wir in eine Ehescheidung hineingehen, dass wir klar sagen, wir haben ein Ziel. Und das Ziel ist, wir bleiben unseren Frauen, und heute ist es so, dass auch die Frauen sich entscheiden, das ist eine andere Ziel, da gilt der Approach für Frauen genau gleich. Und wir Frauen, wir bleiben den Männern treu. Ich habe gerade vor einer Woche eine Trauung gemacht von meiner Nichte, die älteste Tochter von meiner Schwester. Genau. Und ich habe dort auch über Treue geredet. Und ich habe gesagt, so Treue hat, so wie biblisch gesehen, drei Bereiche. Die eine ist die sexuelle Treue. Das denken wir immer als erstes. Das ist klar. Also wenn wir irgendwie hören, der und der, der ist der untreu geworden, dann denken wir eben, er hat einen Seitensprung gemacht. Dann gibt es aber auch die gedankliche Treue, wo Jesus sagt, wer schon andere Frau mit begehrlichem Blick anschaut, hat ihrem Herz gebrochen. Und es gibt eben auch eine seelische Untreue. Also grundsätzlich ist es so, als ich Rebecca geheiratet habe, habe ich entschieden, dass sie meine beste Freundin ist. Und sie hat sich entschieden, dass ich ihr bester Freund bin. Und natürlich auf gleichgeschlechtlicher Ebene brauche ich natürlich Freunde, wo ich auch über alles reden kann. Und natürlich gibt es auch Sachen, wo vielleicht jemand anders besser verstehen kann, weil das gleiche Geschlecht ist wie die Frau. Das ist auch voll okay. Aber es ist eine Entscheidung, meine tiefste seelische Bereich lasse ich meine Frau hineinschauen und umgekehrt auch. Und manchmal ist es so ein bisschen Gefahr, auch in einer Ehe, dass man plötzlich merkt, hey, eigentlich mit meiner Arbeitskollegin kann ich viel besser reden als mit meiner Frau. Oder im christlichen Bereich gibt es ja manchmal, dass es dann irgendwie der Pastor mit seiner Sekretärin durchbrennt. Und das ist ja nicht so eine Entscheidung auf das erste Mal. Das fängt ja immer fein an. Man fängt dann mal einfach ein bisschen zusammen beten über alles Mögliche. Man merkt, man fühlt sich mehr verstanden und so weiter und so fort. Und das ist eben auch ein Teil von Treue. Das ist die sogenannte seelische Treue. Und Gott sagt euch Malachi, hey, Männer sind euren Frauen treu, Frauen sind euren Männern treu. Genau. Und natürlich, manchmal im Leben geht es schief. Wir haben es nicht geschafft, dann ist es so, mit dem Buß zerbrochen und dann gibt uns Gott wieder eine Chance. Das ist das, was ich glaube, auf jeden Fall. Das ist mir klar. Aber einfach der Approach da ist da mega klar im Malachi. Dann kommt der vierte Dialog. Nun, ihr behauptet, wer Unrecht tut, gefällt dem Herrn. Ihn nimmt er an. Oder ihr fragt, wo bleibt denn Gott? Warum greift er nicht ein, wenn er doch so gerecht ist? Das ist die altbekannte Frage, die sich auch der König David stellt in den Psalmen. Wieso geht es denen, die das Recht von Gott nicht achten, oft besser als uns? Vielleicht hast du die Frage auch schon gestellt. Gell? Du denkst, ich folge Jesus nachher, ich halte sie, ich lebe nach seinen Prinzipien, aber ich habe das Gefühl, meinem Nachbarn, meinem Kollegen, meinem Arbeitskollegen geht es viel besser und der interessiert sich kein bisschen für das. Und da gibt dann der Malachi folgende Antwort, der Gott im Malachi folgende Antwort. Der Herr, der allmächtige Gott, antwortet: Ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich der Herr in meinem Tempel einziehen. Also wir haben jetzt hier einen prophetischen Ausblick auf Jesus. Und Gott kehrt wieder Spiess und sagt, ich frage dich, warum geht es dem besser und so weiter. Er sagt, hey, die Zeit kommt und euch wird die Rettung kommen durch den Messias. Der Bote wird kommen und er gibt ihnen eine Perspektive von Hoffnung, er gibt ihnen eine Perspektive von Zukunft. Ich habe ein Referat gehört von Tom Holland. Wenn du Tom Holland nicht kennst und ein bisschen interessiert bist an Themen, die ein bisschen tiefer gehen, musst du unbedingt seine Bücher bestellen, das ist ein Historiker. Und er untersucht so die Auswirkungen vom Christentum auf den Glauben, auf unsere Zivilisation, auf Menschenrechte, auf die Art, wie wir Demokratie leben, eben Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Das ist mega spannend. Und anfängt oder mit der Kreuzigung von Jesus. Er sagt, oder was ist denn das Revolutionäre an dem Jesus? Dass Gott Mensch wird, ist nicht revolutionär. Das passiert bei den griechischen Göttern, das gibt es im Hinduismus, in vielen Religionen gibt es das Konzept, Gott wird Mensch. Auch wenn man ja immer wieder Prediger hört, die sagen, das gibt es sonst nie, das gibt es in ganz vielen Religionen. Revolutionär ist, dass Gott Mensch wird und der Tod von einem Sklaven stirbt. Der Kreuzigungstod war für Sklaven. Die Bürger hat man hingerichtet am Galgen oder geköpft. Nur die Sklaven hat man gekreuzigt. Und zwar aus folgendem Grund. Man hat sich gesagt, in Rom es gibt immer mehr Sklaven und immer weniger Bürger vom Verhältnis her. Wenn die sich zusammentun und verbündet, sind die stark. Darum schaffen wir mit einer wahnsinnigen Politik von der Abschreckung, darum ist bei Spartakus-Aufstand 6'000 Sklaven gekreuzigt, um denen zu zeigen, hey, es ist gefährlich, wenn ihr unseren Herren nicht dient. Oder? Und das Revolutionäre ist, dass ein Gott Mensch wird, bereit ist zu leiden und der furchtbare Tod von einem Sklaven stirbt. Und in dem Vers und dann im nächsten Vers wird das angekündigt. Das heißt dann, doch wer kann mein Kommen ertragen? Wer kann an diesem Tag vor mir bestehen? Ich werde für euch wie Feuer im Schmelzofen sein und wie scharfe Lauge im Waschtrog. So wie man Gold und Silber schmilzt, um es zu läuten, so werde ich Levis Nachkommen von ihrer Schuld reinigen. dann werden sie wieder zu mir gehören und mir in rechter Weise Opfer darbringen. Also Gott selber macht sich zum Opfer für uns, damit wir eben wieder gute, gesunde und reine Opfer bringen. Also wir haben da so wie einen Ausblick am Ende vom Alten Testament, wo dann der Matthäus anknüpft am Anfang vom Neuen Testament. Nämlich so der Ausblick auf Jesus, der wir kommen. Genau, ich habe da ein Bild dabei von Jesus in den Krippen, oder? Das ist dann so passiert. Und dann vor allem eben auch von seinem Tod am Kreuz und von seiner Auferstehung. Ich habe gesagt, der Malachi, der kommt ein bisschen hin und her mit Themen. Ich bin ein strukturierter Denker, ich mache es gerne ein bisschen sinnvoll, aber jetzt kommt er wieder mit einem komplett anderen Thema. Jetzt sind wir so ein bisschen, wow, Jesus Opfer und Gott gibt sich auch nicht für uns und so, mega cool. Und jetzt, peng, jetzt taucht er wieder raus und kommt mit etwas komplett anderem. Und ich mache es jetzt auch mal so, wie es der Malachi gemacht hat. Oder? Kehrt doch endlich um zu mir, dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren, was haben wir dann getan? Also wieder Gott stellt die Behauptung aufs Volk, fragt zurück, ich antwortete euch. Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit, ihr entgegnet. Womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Also da kommt Gott mit etwas ganz Praktischem. Und er redet da jetzt nicht vom Herz, oder eigentlich eben schon vom Herz, aber er redet von den Finanzen, von der Ernte. Und er sagt, ihr habt aufgehört, mir den zehnten Teil zu bringen. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das wir haben in der Bibel. Aber warum sagt das Gott? Sein Herz kommt dann raus im Vers 10. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Also das Herz von Gott ist, hey, ich will eigentlich die Schleusen vom Himmel öffnen. Aber es gibt Prinzipien und in diesen Prinzipien müsst ihr lernen zu laufen. Ich will dich mal mitnehmen in eine Zeit, vielleicht 20, 30 Jahre zurück, wo es noch keine Tankstellen gegeben haben, die rund um die Tour offen haben. Das war mal eine Zeit gewesen, du warst am Arbeiten und du hast gewusst, am 6:30 geht der Coop oder die Migros in meinem Dorf zu. Also muss ich pünktlich noch in dem Coop oder in dem Migros sein, wenn ich noch etwas posten will für mein Nachtessen. Du weißt, wie es ist, schon, der Chef kommt im letzten Moment noch und dann musst du hier noch etwas und da noch ein Meeting und du weißt, es ist schon mega knapp und dann kommst du runter und säckelst zum Auto, rasest dort hin und eine Minute ab 6:30 und der Migros hat zu. Heute kein Problem, die Tankstelle ist 2 Minuten neben der Tram, die hat offen. Aber es waren andere Zeiten gewesen. Dann hast du einfach nicht mehr posten. Der Punkt ist aber, der Fakt, dass du nicht posten kannst, bedeutet nicht, dass nicht alle Lebensmittel rum gewesen wären. Sie waren alle rum gewesen, aber du bist nicht reingekommen. Die Tür war wie geschlossen gewesen. Und das ist das, was eigentlich Gott da meint. Er meint, die Segnungen sind parat, aber sie sind euch verschlossen, weil ihr euren Teil zurückhaltet und den zehnten Teil nicht mehr in den Tempel bringt. Darum kann ich euch, der Laden ist geschlossen, ich kann ihn nicht öffnen, aber würdet ihr es doch tun, ich könnte die Schleuse vom Himmel wieder öffnen. Ich kenne auch einen Mann, der hat aufgrund von dem Vers, meinte ich sogar, bin nicht ganz sicher, angefangen, nach langem, du weißt, wie das ist, oder wenn du anfängst, deine 10% ins Reich von Gott geben, du feitest hier und her, und dann hat er gesagt, mal ich von an. Und sein Problem war, Geiz. Er hat gut verdient, einen guten Job gehabt, aber der war geizig wie ein Mohren. Einfach nichts ausgeben. Und er hat gesagt, ich habe meinen ersten Zehnten gezahlt, ich sage nicht, dass es immer gerade so plakativ ist, und der ganze Geiz ist gebrochen in meinem Leben. Das ist ein Segen, wo Gott etwas will öffnen. Darum habe ich da ganz simpel, ich habe zu jedem von diesen Punkten immer ein Bild dabei und da einfach das Bild von Geld, oder? Weil eigentlich können wir auch gerne predigen über das Herz, aber Jesus sagt im Neuen Testament, dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Und oft halt in den Finanzen kann Gott ablesen, wie es um unser Herz wirklich steht. Genau. Und dann kommen wir noch zum 6. Dialog. Es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davor, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Wie gut haben es dagegen die Menschen, die ohne Gott leben? Das kommt nochmal da, oder? Sie tun Böses und haben auch noch Erfolg damit. Ja, sie kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten. Jetzt kommt wieder die Frage, oder? Wieso geht es denen besser und sie kommen ungestraft davon? Der Herr, der allmächtige Gott, sagt, an jenem Tag, an dem ich mein Urteil sprechen werde, werden diese Menschen in besonderer Weise mein Eigentum sein. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der ihm gehört. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Also Gott sagt, es wird ein Tag vom Gericht kommen. Ich schaue im Moment gerade so eine Serie. Und was in der Serie oft ja ist, es gibt so ein einfaches Prinzip. Du hast die Gute und du hast immer so einen Bösewicht. Und was einem ja mega nervt in dieser Serie, es geht immer mega, mega lang, bis dann der Bösewicht endlich drankommt. Du weißt schon, irgendwann kommt dann die Folge, wo er dann in den Knast muss oder stirbt oder so richtig muss leiden. Aber mega lang klingt dem Bösewicht immer alles, oder? Und du denkst so, hey, das ist so unfair. Und du schaust die Serie und denkst, boah, ich könnte dem, wenn ich dem auf der Straße begegne und so weiter. Und dann siehst du vielleicht sogar mal ein Viertel in der Zeitung und musst schon sagen, das ist ja nur, der spielt das nur, das ist ja dann nicht in der Realität, ist das vielleicht ein Lieben, oder? Aber du hast immer so den Aufbau, du siehst so den Bösewicht. Und du denkst, wenn endlich geht es dem Bösen. Und dann nochmal ein Volk, wo er wieder so gemein ist und es klingt ihm wieder und wieder. Und du denkst, wenn endlich ist der Zeitpunkt, oder? Und irgendwann kommt der Moment, wo abgerechnet wird, oder? Und das ist eigentlich das, was Gott da sagt. Er sagt, hey, der Moment vom Gericht, der kommt. Und schön, lustigerweise, oder schön, er kommt da vom Positiven. Der Zephania, den wir letzten Sonntag angeschaut haben, kommt ja mehr, hey, ihr werdet dort gerichtet werden. Er nimmt die Positiven aus und sagt aber euch, wo ich Gott nachfolge, ihr werdet mein Eigentum sein, ihr werdet verschont, euch werde ich treu halten und so weiter und so fort. Als der Moment vom Gericht kommt, und das sagt Gott zu den Menschen, die sagen, hey, ich leide manchmal darunter, dass es diesen Leuten besser geht, die ungerecht sind. Gott sagt, der Moment kommt. Und das sind so die 6 Dialoge. Und die 6 Dialoge, die durchstreifen ganz viele Themen über Hingabe, Opfer, Finanzen, Ehescheidung, mehr Fragen an Gott, so eben, wieso geht es den Ungerechten besser als den Gerechten. Aber mit dem endet dann das Alte Testament. Es endet eigentlich mit dem Dialog zwischen Gott und Mensch und der Verheißung von Maleachi, ein Bote wird kommen und er wird aufstehen. Leider dauert es noch 450 Jahre. Das ist schon noch ein rechtes Zeitchen. Aber der Moment ist gekommen, wo dann Jesus auf die Erde kommt. An der Weihnachten, wo wir das zusammen feiern. In den Krippen auf die Welt kommt und Gott Mensch wird. Der Bote kommt. Und ich bin eingestiegen mit dieser Frage. Wie hat es nur so weit kommen können? Volk Israel ist an einem schlechten Punkt. Und vielleicht gibt es in deinem Leben Bereich, vielleicht läuft dein Leben super und es gibt aber vielleicht den einen Bereich, wo du sagst, wieso hat es so weit kommen können? Es ist immer Hoffnung bei Gott. Es ist immer Zukunft bei Gott. Es ist immer Perspektive von Gott. Gott sagt, der Bote wird kommen. Und er wird euch in Schuld tilgen. Und Gott sagt, spätestens vor dem Gericht, alles spätestens dann wirst du dein gerechtes Segen bekommen, wenn du dem Gott einfach dran bleibst. Also bleib dran, bleib treu, zieh es durch, gib nicht auf, bleib dem Gott einfach treu, auch wenn es manchmal mega schmerzhaft ist. Und wenn du das Gefühl hast, alle anderen um dich herum leben es nicht und denen geht es noch besser, es lohnt sich. Und das ist so die Aussage von dem Maleachi, oder eine von den Aussagen, es lohnt sich. Auch manchmal die ganz unspektakulären Prinzipien einfach treu zu machen im Alltag. Es lohnt sich, weil der Moment vom Segen kommt. Hey, ich würde mega gerne beten für das, dass wir einfach dürfen, wenn wir merken in unserem Herz irgendeinen Bereich, wo wir uns sagen, hey, wie hätte es nur so weit kommen können, dass wir heute einfach den Bereich Gott anlegen können. Komm, wir stehen doch auf miteinander, dass wir einfach dürfen die Hoffnung und die Perspektive Gottes hineinbeten. Und dann schließen wir das Alte Testament ab. Nächste Sonntag hat in der Rede das Open Topic und in 2 Wochen fange ich dann an mit dem Neuen Testament. Genau, ja, Vater, wir sind eine unglaubliche Reise gegangen durch die Bücher vom Alten Testament und wir enden mit dem Buch, mit dieser Frage, wie hätte es nur so weit kommen können. Und du siehst die Bereiche in unserem Leben, wo wir haben, wo wir uns fragen, wie hätte es nur so weit kommen können. Vielleicht in meiner Beziehung, vielleicht in Bezug auf ein Kind, vielleicht im Geschäft, vielleicht einfach in einem Bereich in unserem Leben, wo wir in den Griff bekommen wollen, aber wenn wir ehrlich sind, merken, es wird immer schlimmer. Wie hätte es nur so weit kommen können? Vielleicht denken wir auch an die Welt, an gewisse Entwicklungen in der Welt. Und wir fragen uns, wie hätte es nur so weit kommen können? Wenn uns der Maleachi etwas lernt, dann du hast es im Griff und du hast Hoffnung und du hast Perspektive. Auch wenn das Volk Israel noch mal 450 Jahre warten musste, ist eine lange Zeit. Aber der Moment ist gekommen, wo in dieser Krippe in Bethlehem der Herrscher, der Retter, der Friedenfürst auf die Welt kommt und alles auf den Kopf stellt, was die Weltheit je gesehen hat. Und ich danke dir, dass wir heute hier rausgehen dürfen mit einer riesen Portion von Glauben und mit einer riesen Portion von Hoffnung. Amen.